Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast vom Premium Medical Circle. Wie in unserem Printmagazin Premium Quarterly geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Neureuther, Founder und CEO von Premium Medical Circle und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Mental Health, Frauengesundheit, Augen- und Zahnheilkunde, Orthopädie, Psychosomatik, ästhetische Medizin oder Digital Health. Allergien haben in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen, auch bei Kindern. Jedes Dritte ist mittlerweile davon betroffen. Warum das so ist, auf was Kinder besonders häufig reagieren und vor allem, ob bzw. wie man eine Allergie heilen kann, darüber spreche ich heute mit Dr. Sarah Quick, die in München eine private Kinderarztpraxis betreibt und sich auf Allergologie und Pneumologie spezialisiert hat. Guten Morgen, liebe Sarah. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast, um mit mir über das Thema Allergien bei Kindern zu sprechen.
Guten Morgen, liebe Steffi. Ich freue mich auch sehr, dass du dir und ihr euch hier die Zeit genommen habt und ich freue mich, heute hier zu sein.
Allergien haben in den letzten Jahrzehnten extrem zugenommen. Jedes dritte Kind entwickelt mittlerweile eine Allergie. Woran liegt das? Was sind die Gründe dafür?
Ja, sicherlich hat das erst einmal damit zu tun, dass sich unser Lebensstil verändert hat. Da wir jetzt überwiegend in Städten wohnen und die Kinder einfach wenig Kontakt haben zur Natur und unterschiedlichen Allergenen. Ja, so die sogenannte Bauernhof-Hypothese, weg vom Bauernhof in die Stadt. Das hat einen Einfluss, wenn wir uns gar nicht mehr mit den Allergenen auseinandersetzen, dann kennt sie der Körper nicht und erachtet sie als fremd. Und was auch ein zunehmendes Problem ist, wenn wir in den Städten leben, ist das Thema Luftverschmutzung und auch da Umweltveränderungen. Und das führt auch dazu, dass wir immer mehr Allergien entwickeln.
Welche Allergien treten bei Kindern am häufigsten auf? Wie sieht es zum Beispiel mit Heuschnupfen aus? Auf was, welche Pflanzen reagieren Kinder besonders oft?
Also der klassische Heuschnupfen, den verbuchen wir ja irgendwie immer im Frühling, Sommer. Da ist der Hauptvertreter Gräser und also die Spätblüher und dann erst kommen die Frühblüher, die Bäume. Und auch noch ein sehr relevanter Faktor im Kindesalter ist die Hausstaubmilbe bzw. die Hausstaubmilben. Und die sind tatsächlich das ganze Jahr relevant. Mehr, wenn wir drin sind, ja, wo der Staub ist. Das heißt im Winter, aber unterm Strich eigentlich alljährig und auch ganz klassisch, wenn wir irgendwo in den Urlaub fahren und ich sag mal vielleicht eher in ein doch verstaubteres Sommerhaus gehen, dass beispielsweise da dann die Beschwerden mehr werden.
Weshalb identifizieren die Eltern die Symptome oft erst einmal nicht als Heuschnupfen? Liegt es daran, dass heutzutage alles früher blüht, oft noch mitten im Winter?
Ja, so zwei Faktoren. Es ist ja super schwierig, eigentlich eine Allergie zu unterscheiden von einem normalen Infekt. Kinder haben spätestens, wenn sie in die Kindertageseinrichtungen kommen, multiple Infekte, ja, auch schnell hintereinander, wo man auch eine laufende Nase hat, niesen kann, natürlich auch mal die Augen beteiligt sein können im Sinne einer Konjunktivitis, ja, und natürlich auch mal hustet, sodass das eigentlich erst klarer wird über gewisse Jahre, wenn sich das dann in einer Periode immer und immer wiederholt, ja, oder eben ein Ausmaß hat, wo man sagt, okay, die Kinder, alle anderen Kinder um mich herum haben zwar auch mal einen Infekt, aber nicht so ausgeprägte Beschwerden, ja. Und alleine dadurch braucht es mal gut 1, 2, 3 Jahre, bis man dann irgendwie dieses Schema erkennt.
Du hast jetzt gerade schon über Hausstaub gesprochen. Wie erkenne ich denn, dass es eine Hausstaubmilbenallergie ist?
Ja, also oft tatsächlich hilft es, wenn man weiß, dass jemand schon in der Familie von den Eltern da auch Probleme hat, ja. Da werden die Eltern natürlich dann schneller hellhörig. Ansonsten ist das auch ein Thema, was dann erst über die Zeit so richtig klar wird, dass es beispielsweise auch zwischen Winter und Sommer kaum einen Unterschied gibt, weil das Kind einfach fast das ganze Jahr durchniest, ja. Gerade irgendwie in der Früh, wenn es wach wird oder aber immer in der Nacht auf einmal anfängt zu husten. Denn das größte Reservoir für Hausstaubmilben ist die Bettmatratze. Das heißt, wenn da kein spezielles Hausstaubmilben-Encasing bzw. eine spezielle Bettwäsche schon drüber ist, dann haben die Kinder da eine besonders hohe Allergenexposition und reagieren dann entsprechend. Ja. Und das wäre jetzt ein Beispiel dafür, wie sich das dann doch über die Zeit so ein bisschen herauskristallisieren kann. Ja. Nichtsdestotrotz sollte man eigentlich immer, wenn doch ausgeprägte Beschwerden sind, auch bei den Kindern immer früher mal einen Allergietest machen. Ja.
Können alle Allergien durch eine Hyposensibilisierung behandelt werden?
Nicht alle Allergien, ja, aber gerade die, über die wir jetzt gesprochen haben, doch sehr gut. Ja, gerade die, die auch häufig zu einem allergischen Asthma führen. Also die Hausstaubmilbe kann man sehr gut therapieren, Früh- und Spätblüher, also Hauptvertreter eben für die Frühblüher die Birke, für die Spätblüher Lischgras. Das kann man sehr, sehr gut therapieren mit einer Hyposensibilisierung, sowohl sublingual, also mit einer Tablette oder Tropfen, die man unter die Zunge gibt, oder eben subkutan mit einer kleinen feinen Spritze einmal im Monat und das dann über 3 Jahre. Ja. Oder auch Insektengiftallergien, die kann man auch gut, also Biene und Wespe, hyposensibilisieren.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Bei einer Insektengiftallergie kann eine Desensibilisierung Leben retten. Aber wie kann man sich vorher vor einem anaphylaktischen Schock schützen?
Also man muss schon ein Ereignis in der Vergangenheit gehabt haben, ja, wo man heftiger drauf reagiert hat, und dann kriegt man ein Notfallset. Ein Notfallset mit einem Cortisonpräparat, mit einem Antihistaminikum und, wenn es eine ausgeprägte Reaktion war, dann auch mit dem Adrenalin-Autoinjektor oder den man so kennt als Pen. Dieses Notfallset sollte man immer bei sich haben. Gerade in den spezifischen Zeiten, also in den Sommermonaten, definitiv, früher oder später, wenn man wirklich ein Notfallset auch hat mit der ganz klaren Indikation zu einem Adrenalin-Autoinjektor, dann besteht auch die Indikation für eine Hyposensibilisierung, ja, um da langfristig noch mehr Sicherheit reinzubekommen und auch dieses Notfallset nicht ständig mitführen zu müssen.
Du sagtest, je früher man eine Allergie erkennt und behandelt, desto größer die Chance, den sogenannten Etagenwechsel zum Asthma zu verhindern oder zumindest deutlich zu reduzieren. Heißt das im Umkehrschluss, dass eine Allergie zum Beispiel auf einen Frühblüher immer erst einmal nur die Schleimhäute bzw. die oberen Atemwege betrifft?
Schön wär's, aber leider kann es auch direkt mit den unteren Atemwegen losgehen. Aber auch bei den Kindern, sage ich mal, wo die Allergie schon so ausgeprägt ist, ist auch eine Hyposensibilisierung sehr, sehr sinnvoll, um im Bestfalle von diesem Etagenwechsel wieder wegzukommen und vielleicht nur noch milde Heuschnupfensymptome zu haben. Oder aber, wenn man diese nie hatte, das auch wieder komplett loszuwerden. Ja, aber eindeutig sieht man, dass eine Hyposensibilisierung, je früher man sie macht, doch einen besseren Effekt hat. Da spreche ich jetzt nicht von 1-2 Jahren Unterschied im Kindesalter, sondern von einfach dem Unterschied, fange ich erst im Erwachsenenalter an oder fange ich schon im Kindesalter an. Ja. Plus die Durchhaltedauer ist dank der Führung durch die Eltern viel, viel besser, als wenn sie dann ein Erwachsener für sich selber durchziehen muss.
Ja. Kann denn allergisches Asthma chronisch werden?
Ja, das kann chronisch werden, gerade zu chronischen Veränderungen in den Atemwegen, wenn das auch schlecht eingestellt, schlecht therapiert ist.
Und was ist, wenn ein Kind bereits unter Asthma leidet? Bringt eine Hyposensibilisierung dann überhaupt noch etwas? Und bekommt man das Asthma damit wieder in den Griff?
Ja. Wie ich gerade sagte, das ist auf jeden Fall sinnvoll, auch bei schon einem, ja, bei einer Allergiebeteiligung der unteren Atemwege mit einer Hyposensibilisierungstherapie letztlich ja die eigentliche Ursache zu therapieren. Ja, weil bei einem allergischen Asthma hat man ja sonst nur die Möglichkeit, eine Art symptomatische Therapie zu machen, beziehungsweise, okay, das ist schon eine antientzündliche Therapie, mehr als nur symptomatisch, aber die eigentliche Ursache, die Allergien, ja, die beeinflussen wir damit gar nicht. Das heißt, das geht wirklich nur über diesen Hyposensibilisierungsweg, und das ist ja sowieso schon gut, dass das geht, und es gibt viele Fälle, die dann eigentlich gar keine asthmatischen Beschwerden mehr haben.
Also, was natürlich super ist.
Genau.
Und wie ist es mit Nahrungsmittelallergien? Auf was reagieren reagieren die meisten Kinder? Wie sieht es hier mit Kreuzallergien aus?
Ja, also häufig reagieren die Kinder, auch eher die kleineren, im Bereich Lebensmittelallergien auf Milch und Ei. Gott sei Dank hat man da eine große Chance über eine Toleranzentwicklung im Laufe des Lebens, das auch wieder loszuwerden. Und wenn man jetzt die besagten Symptome hat, wie klassisch Heuschnupfen, Früh- und Spätblüher, dann gibt es die Möglichkeit, weil gewisse Allergene sehr ähnlich sind, beispielsweise der Birke, dass man auch auf andere Produkte reagiert. Diese Reaktion ist aber nicht schlimm, das nennt man nur orales Allergiesyndrom. Das heißt, man kann im Mund ein leichtes Kribbeln erleben, man kann auch irgendwie mal ein bisschen die Lippen gerötet, geschwollen, das kann ein bisschen taub sein. Unangenehm, ja, auch gerade irgendwie beim Schlucken, wenn es hinten irgendwie am Gaumen komisch spitzelt, dann hat man natürlich Angst, dass es schlimmer wird, aber das Gute ist, es wird nicht schlimmer. Und der Klassiker, was ich jetzt gerade angesprochen habe bei Birke, wäre eben der rohe Apfel oder auch rohe Karotte oder auch Haselnuss. Sobald die Produkte aber verarbeitet sind, beispielsweise irgendwie gekocht oder gebacken, machen die durch die Veränderung in der Proteinstruktur keine Probleme mehr.
Und jetzt mal aus meinem Interesse heraus, ab welchem Alter fangen die Allergien an? Im Säuglingsalter schon oder?
Die Allergie gehört ja zu dem atopischen Formkreis, ja. Und da ist der Klassiker, als kleines Baby hat man Neurodermitis, also Hautprobleme, und kann sich darüber eventuell sensibilisieren und Allergien bekommen. Dann im nächsten Schritt hat man Allergien. Da wären so die ersten Vertreter tatsächlich Milch- und Eiallergie, bis es dann irgendwann übergeht zu Heuschnupfensymptomen. Ja, das kann auch schon mit 3, 4 langsam beginnen, ehe man das dann so richtig bemerkt. Ah, es könnte auch eine Allergie sein. Dauert es meistens ja dann noch ein bisschen, bis es dann, man sagt so klassischerweise Richtung Schulalter, in ein Asthma dann übergeht oder da die meisten Fälle sind. Aber auch da zeigt sich, dass sich das doch schon viel früher entwickelt. Ja, und bei den ganz Kleinen spricht man zwar noch nicht von einem Asthma oder allergischen Asthma, weil man meistens die Allergien noch gar nicht nachweisen kann. Dann spricht man einfach von einem hyperreagiblen Bronchialsystem, also ein empfindliches Bronchialsystem. Ja, die Therapie ist aber tatsächlich sehr, sehr ähnlich.
Und sind die Eltern heutzutage da sehr sensibilisiert drauf, zu sagen, okay, ich muss zu dir als Kinderärztin kommen, weil ich glaube, mein Kind hat eine Allergie? Oder ist das oft noch nicht so, dass die Eltern dann gleich zum Arzt gehen, sondern denken, das kriegt man auch so in den Griff?
Ja, sie gehen ja erstmal akut, sage ich mal, zu ihrem Kinderarzt, merken doch dann aber schnell, ja, das ist ja nicht irgendwie so ein normaler, feuchter, produktiver Hustenschnupfen, wo einfach ein bisschen Schleim mobilisiert wird, sondern das ist irgendwie tiefer oder die Atmung ist auch viel angestrengter, ja, und da kriegt man dann natürlich schon Sorge. Auch einen Schreck, wenn man so ein Kind so angestrengt atmen sieht, und doch, da stellen die sich sehr gerne vor, und tatsächlich, dass dieser Bereich Kinderpneumologie und Allergologie, der ist sehr gefragt, weil da gibt es einfach sehr, sehr wenige, die das machen. Also
das ist auch mein Eindruck.
Zu mir.
Ja. Deshalb kommt man dann auch sehr gerne zu dir. Weshalb bekommen manche Menschen Allergien und andere nicht? Gibt es ein Allergiegen, an dem man das festmachen kann?
Ja, das wäre sehr schön. Tatsächlich, dieses eine Gen kennt man so noch nicht. Und es ist auch ganz interessant zu beobachten, dass beispielsweise Geschwisterkinder, ja, die von 2 allergiebetroffenen Eltern sind, das eine Kind entwickelt Allergien und das andere aber nicht, ja. Also da sehen wir natürlich, wenn in der Familie schon Allergien vorliegen, dann hebt es das Risiko auf jeden Fall, dass auch das Kind eine Allergie entwickelt. Aber viele andere Umwelteinflüsse haben da doch noch einen Einflussfaktor, ob sie dann tatsächlich auch erscheint im Alltag mit klinischen Symptomen oder nicht. Ja, beispielsweise ist das auch ganz interessant bei meinem Mann. Dessen Vater hatte Allergien und er leider auch, ja. Und sein Bruder wiederum nicht, beziehungsweise der eine hat, meine Vermutung ist so ein bisschen, doch sehr viel Haut- und Nahrungsmittelallergien abbekommen. Ja, das ist leider mein Mann. Und sein Bruder eventuell ein bisschen allergisches Asthma, aber hat nichts von Lebensmittelallergien, hat nichts abbekommen von Hautproblemen, ja, also super, super spannend, und die sind ja im selben Haushalt groß geworden.
Ja. Und euer Kind ist jetzt aber, hat auch keine Allergien.
Ja, genau, deswegen war es auch sehr interessant für mich, diesen Bereich dann doch zu vertiefen. Ja, Klopf, klopf, klopf. Außer mal ein bisschen trockene Haut hat sie tatsächlich hat bis sie jetzt nicht. Noch nicht.
Gott ja. sei Dank.
Es bleibt genau, aber ich habe mich natürlich auch viel damit beschäftigt, was ja. kann man machen bei Nussallergien. Habe das schon in Schwangerschaft und Stillzeit alles gegessen, was ich essen kann, Gott sei Dank. Und mein Mann nicht und ihr ist dann auch einfach früh gegeben. Ja.
Das ist natürlich ja. sehr gut. Also das führt dann schon dazu, dass man dann relativ das Kind darauf vorbereiten kann, nicht Allergien zu entwickeln. Oder?
Ja, also möglichst früh eigentlich, dass das Kind eine Chance hat, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, also sehr spannend.
Sind Menschen, die beispielsweise eine Pollenallergie haben, gefährdeter, auch eine andere Allergie zu bekommen?
Also grundsätzlich jemand, der schon eine Allergie hat, im Vergleich zu jemandem, der noch gar nichts hat, ja, schon.
Schon, würdest du sagen.
Ja, und dann kommt es, wie gesagt, darauf an, war es auch schon irgendwie mit Neurodermitis, ging das früh los, ja.
Gibt es einen Fall in deiner Praxiszeit, der dich besonders bewegt hat oder auf deinem Weg in deiner letzten Zeit, der dich besonders berührt hat?
Also tatsächlich viele Fälle, die durch diese Hyposensibilisierungstherapie einen enormen Relief, eine enorme Erleichterung bekommen haben. Und ganz gut kann man das eigentlich beobachten, weil bei diesen ganzen Heuschnupfen, Hausstaub, Milbenallergie ist das so ein bisschen ein schleichender Prozess. Man merkt irgendwie, man kann die Medikamente langsam irgendwie reduzieren, dann absetzen im optimalen Falle und dann macht man diese Therapie einfach weiter, ja, kriegt das gar nicht so richtig mit. Aber bei den Wespen- und Bienengiftallergikern ist es sehr interessant zu sehen, die kriegen das sehr wohl mit, wenn sie in dieser Hyposensibilisierungstherapie sind. Und dann, sagen wir mal, kommt der nächste Sommer und sie werden auf einmal wieder gestochen von dem Tier. Ja, da ist natürlich das Kind und alle in der Familie sehr angespannt und dann greifen sie zum Notfallset, wie sie das dann alle immer erzählen und denken sich, oh meine Güte, was passiert jetzt? Und dann merkt man aber, es passiert nichts. Ja, und die sind wirklich, die kommen und die vergessen das auch nicht zu erzählen. Die kommen zum nächsten Hyposensibilisierungstermin und die sagen einem, ich wurde jetzt neulich gestochen und es ist nichts passiert.
Ja,
ja?
Ist wie ein Trauma, ja, das man gelöst hat, das dann irgendwie nicht.
Und dann erklären wir auch, naja, wir geben ja jetzt alle 4 Wochen eigentlich einen Stich. Ja? Und da reagierst du ja auch nicht bei der Therapie. Deswegen war eigentlich zu erwarten, dass du bei dem Stich auch nicht reagierst. Ja. Aber das ist wie so ein ganz prägnanter Aha-Moment. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen. Ja.
Jetzt sind wir schon bei unserer letzten Frage angekommen, liebe Sarah. Eine sehr persönliche Frage an dich. Was ist das, was du besonders an deinem Beruf liebst?
Also ich liebe es tatsächlich, den Patienten mit seiner Familie durchs Leben zu begleiten. Das hat man an der Klinik so in der Form nicht. Ja, ich war ja zuletzt schon in einer sehr spezialisierten Ambulanz. Das war schon fast so ein bisschen wie eine Praxis. Ja, dort kamen die Kinder mit den Allergien ungefähr einmal im Quartal zu einem, sodass man da auch schon die Chance hatte, den Patienten und auch so ein bisschen das Surrounding sozusagen kennenzulernen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber jetzt in der Praxis ist es doch nochmal was ganz anderes. Vor allem, wenn man wirklich diese Phase erstes Kind, das Baby, ist geboren, ja, natürlich haben die Eltern wahnsinnig viele Fragen, dann später irgendwie das Kleinkind, wo man ja auch schon so ein bisschen Tricks anwenden muss, dass man dieses Kind auch schafft zu untersuchen, nicht wahr? Bis dann auch ganz interessanterweise zum jugendlichen Patienten und so sind ja auch die Fragen und die Bedürfnisse ganz, ganz unterschiedlich. Also das finde ich einfach wahnsinnig schön. Plus Kinder, ja, wenn die dankbar sind, die geben das einem so charmant, unmittelbar in dem Moment auch wieder zurück, ja. Sei es, wenn man irgendwie eine kleine Belohnung, einen Luftballon oder irgendwie was auspackt und sie dich dann mit diesen großen Augen anstaunen, ja. Also es ist eigentlich ein Hobby für mich, keine Arbeit, ja. Wie also schön. Ich darf eigentlich den schönsten Beruf der Welt ausüben.
Oh,
so.
Wie schön.
So muss ich sagen, empfinde ich es und jetzt tatsächlich auch in meiner eigenen Praxis, ja.
Und sag mal, wie lange begleitest du deine Kinder?
Also auch gerade mit dem Thema Asthma und Allergien über das Kindes- und Jugendlichalter
so
hinaus. Ja, ich habe auch einige Erwachsene, die ich allergologisch, also Eltern betreue.
Ja,
weil das geht auch, ja. Und ich meine diesen Shift irgendwie, man ist jetzt 18, wir lassen dich jetzt frei, sage ich mal, so ein bisschen in die Erwachsenenmedizin, da weht der Wind ja doch nochmal ein bisschen anders, ja, da wird nicht ganz so gekümmert, würde ich jetzt mal sagen, da ist man schon einfach sehr auf sich selbst gestellt, da sagen wir jetzt auch nicht mit 18 und jetzt ciao, sondern das ist ein Übergang, ja.
Übergang. Sarah, also bei dir wäre ich auch gerne Patientin oder Patient. Ich bin ganz gespannt auf unser nächstes Mal, denn ich glaube, wir werden noch ein paar andere Themen haben, die du sehr gut mit uns beleuchtest. Vielen Dank.
Ja, danke dir und es hat mich sehr gefreut und ich freue mich natürlich auch, wenn wir noch ein bisschen andere Themen besprechen und aufnehmen.
Auf jeden Fall. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.